Lass uns schon mal den Text für heute aufschlagen. Das ist Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2. Und wir werden heute den ersten Brief lesen, also den Brief an die Gemeinde zu Ephesus. Offenbarung Kapitel 2. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Du hast ertragen oder schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ja, wir wollen uns daran erinnern, dass dieser Brief, den die Gemeinde in Ephesus hier empfängt, ein Brief ist, den sie direkt von Jesus selbst bekommt. Das letzte Kapitel hat es uns deutlich gezeigt, dass es der Herr ist, der die Briefe schreibt. Wir haben gesehen, es sind sieben Gemeinden aus dem einfachen Grund, nicht weil es da nicht noch mehr Gemeinden gab. Wir kennen sogar mehr Gemeinden, die in der gleichen Region waren. Aber die sieben steht in der Offenbarung symbolisch und die Zahl wird ganz oft gebraucht im Buch der Offenbarung für die Vollkommenheit der Gemeinde, für die Vollzahl, müssen wir sagen, der Gemeinde Jesu. Und es ist auch wahrscheinlich, dass die Reihenfolge dieser Gemeinden einfach der Reihenfolge der Postkutsche entsprach, die einmal da so dieses verkehrte U gefahren ist, um die Briefe auszuliefern. Auf jeden Fall sucht Jesus hier sieben Gemeinden aus und er schreibt ihnen einen Brief, aber es ist offensichtlich, dass dies die Botschaft des Herrn ist an alle Gemeinden, zu allen Gemeinden, zu allen Zeiten und dass wir diese Gemeinde und das Wesen dieser Gemeinde zu allen Zeiten finden und auch an allen Orten immer wieder gefunden haben und finden. Und daher ist es so wichtig zu sehen, dass dies ein Brief des Herrn Jesus ist, dessen, der sein Leben gegeben hat an seine Gemeinde und damit an uns, als seinem Volk, als seinen Kindern. Wir sehen in Kapitel 1 auch in besonderer Weise etwas über den, der diesen Brief schreibt. Und das, was hier steht, ist besonders entscheidend für diesen Brief. Denn hier steht, ich lese mal einfach ab Vers 4, Kapitel 1, ab Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Und schaut, was er jetzt sagt über Jesus. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut Wir haben gesehen, wie entscheidend es ist, dass wir, wenn wir einen Brief aufschlagen, uns bewusst machen, wer uns diesen Brief schreibt. Wer ist es, der den Brief schreibt? Welche Merkmale trägt er? Welche Erfahrung habe ich mit ihm? Was verbindet sich mit ihm? Und nebenbei, manchmal, wenn man heute jemanden sieht, dass er das Handy öffnet und eine Botschaft empfangen hat, dann sieht man schon an seinem Gesicht, von wem der Brief kommt oder dass es jemand sein muss, den er mag, den er liebt. Manchmal sieht man so eine richtige Glückseligkeit. Hier ist es genau, das zeigt uns die Wichtigkeit in diesem Text. Von wem kommt der Brief? Der Brief kommt von dem, der uns geliebt hat, sagt er. Der uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut, damit wir Vergebung der Sünden empfangen, hat er sein Leben gegeben, hat sein Blut vergossen. Das ist der, der den Brief schreibt. Ich gehe also zurück, ich habe einen Brief, ich sehe den Absender und ich weiß genau, das ist von dem, mit dem ich diese Erfahrungen habe, von dem ich diese Werke kenne, der sich so an mir offenbart hat, der so an mir gehandelt hat, dass er für mich sein Leben gab. Aber nicht nur das, er hat mich nicht nur gewaschen in seinem Blut, er hat nicht nur sein Leben gegeben, damit ich erlöst aus der ewigen Verdammnis werde, sondern er hat mich zum König und Priester eingesetzt für seinen Gott und Vater. Er hat mich herausgeholt, er hat mich nicht nur aus der Grube des Verderbens geholt, sondern er hat mich auf den Thron gesetzt, auf den Thron der Herrlichkeit. Er hat mich zum König gemacht und zum Priester. Das ist der, der diesen Brief schreibt. Vers 8 noch einmal ganz kurz. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Dieser ist der allmächtige Gott. Er schreibt diesen Brief, er hat mir was zu sagen, er hat uns was zu sagen. Und das ist etwas, was uns einfach wichtig sein muss, was wir immer wieder vor Augen haben sollten, wenn wir so einen Brief bekommen oder diesen Brief lesen. Das ist nicht in erster Linie Johannes. Ihr hört jetzt auch nicht in erster Linie den Prediger, mich. Natürlich ist es meine Aufgabe, diesen Brief auszulegen. Aber ich stehe hier nur vor euch als jemand, der diese Botschaft genauso braucht. Der zurückschaut in sein Leben und merkt, diese Botschaft ist hochrelevant für mein Leben. Hochrelevant für viele Phasen meines Lebens. Hochrelevant für jetzt und für heute. Und darum ist es so wichtig. Wir sehen, wie wichtig es dem ist, der ihn geschrieben hat. Und wir wollen beten. Wir wollen ihn anrufen, dass er uns nicht einfach so oberflächlich darüber hinweggehen lässt, sondern dass wir das aufnehmen als solche, die wissen, von wem der Brief kommt, wer der ist, der ihn geschrieben hat, was er getan hat, mit welchen Segnungen er uns schon gesegnet hat. Lass uns doch einmal zusammen beten. O Herr, komm du zu uns. Hilf uns auf durch deinen Heiligen Geist. Sieh deinen Sohn an, in dem alle Verheißungen Ja und Amen sind. Und gib uns um seines Namens willen, in unserem Verstand erleuchtet zu werden, in unserem Herzen belebt zu werden, in unserem Glauben gestärkt zu werden, sodass dein Wort in uns Raum hat und wir dein Wort als dein Wort nehmen. Herr, wir danken dir für das Blut, das für uns redet, für den Priester, der für uns betet. Wir danken dir für den Geist, den du ausgegossen hast, in seinem Namen. Amen. Nun beginnen wir einfach mal mit der Einleitung. Wir sehen hier dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Es ist nicht ganz klar, wer der Engel ist, aber, und es gibt die Ausleger, und ich habe immer wieder, merke ich, dass Ausleger dazu neigen, mit dem Engel den Ältesten der Gemeinde zu bezeichnen, dass das sozusagen der Bote ist, weil Engel ja auch einfach wörtlich übersetzt Bote heißt, und dass man das auf den Ältesten der Gemeinde bezieht. Es macht aber ein bisschen Probleme deswegen, weil dieses Wort Engel im ganzen Buch der Offenbarung nie auf einen Ältesten bezogen wird, sondern immer auf wirkliche Engel. Es gibt Hinweise dafür, dass verschiedene Engel Verantwortung hatten für eine Ortsgemeinde, für die Heiligen. Der Hebräerbrief sagt, dass Engel ausgesandt sind zum Dienst derer, für die das Heil erben sollen. Also dass Engel in besonderer Weise beauftragt sind, einen Dienst auszuführen an den Heiligen. Das ist sogar ihre erste Funktion, sagt uns der Hebräerbrief. Im Korintherbrief, wo es um die Unterordnung, um die Ordnungen der zwischen Mann und Frau in der Ehe geht, als Widerspiegelung der Ordnung der Erlösung des Heils, da fügt Paulus hinzu, um der Engel willen. Natürlich, viele spekulieren da, was es heißt oder nicht heißt. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass Paulus da eine Beziehung sah, seine Beziehung der Engel in Bezug auf die Gemeinde. Hier geht es nicht um Form, es ging auch im Korintherbrief nicht um Form. Es ging um die Herzenshaltung, um Ausdruck, um äußerlicher Ausdruck dafür, was innerlich da war, nämlich die Unterordnung unter Gott, die Anerkennung der Ordnungen Gottes, so wie er sich das gedacht hat. Wer meint, er könnte Gott ehren durch eine Form, ist weit weg von dem, was da wirklich steht. Aber wir sehen, Engel waren verantwortlich. Im Alten Testament bei Daniel, und dieses Buch nimmt immer wieder Bezug auch auf Daniel, da sehen wir, dass Engel zuständig waren. Engel waren zuständig für Daniel, für die Gemeinde, für das Volk Gottes. Und sie werden auch so bezeichnet. Euer Engel, der für euch zuständig ist. Also vielleicht eher ein Hinweis auf wirkliche Engel, die zuständig sind, und er befiehlt ihm hier diese Gemeinde an, deswegen dem Engel der Gemeinde. Aber wir sehen dann weiter, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Kapitel 1 wird uns gesagt, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Gott hält die Gemeinde mit all dem, was da geschieht, in seiner Hand, in seiner Rechten. Die rechte Hand ist die Hand der Stärke Gottes. Die Hand, die ausgestreckt ist, um für sein Volk zu handeln. Dann, wenn Gott einschreitet in besonderer Weise, dann wird das als eine Rechte bezeichnet. Erhebe deine Rechte, o Herr, beten die Psalmisten. Jesaja ruft immer wieder aus, dass der Herr seinen rechten Arm entblößen möge. Und Jesaja 53 sagt uns, an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und dann redet er von dem Heil, das Gott geoffenbart hat. Also, das ist die Rechte des Herrn. Er sagt, in seiner Hand ist der Engel der Gemeinde und auch das, was in der Gemeinde geschieht. Und dann heißt es, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Auch das nimmt Bezug auf das erste Kapitel. Johannes sah die Offenbarung Jesu Christi und er wiederholt in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde, dass Jesus inmitten der sieben goldenen Leuchter umhergeht. Er ist in der Mitte seiner Gemeinde. Er geht dort umher. Und ich denke, das Bild, das hier gebraucht wird, ist das Bild von jemandem, der vertraut ist mit der Gemeinde. Der Hirte, der zwischen den Schafen einhergeht und genau schaut, wie es den Einzelnen geht. So ist er in jeder seiner Gemeinde, in seiner Ortsgemeinde. Und darum kommt auch Vers 2, ich kenne deine Werke. Paulus muss manchmal schreiben, ich habe gehört von dem, was in eurer Gemeinde ist. Und dann sagt er, zum Teil glaube ich das. Den Römern sagt er, er dankt Gott für das, was er gehört hat, aber er sagt, ich würde euch so gerne sehen, um das auszufüllen, was an eurem Glauben mangelt. Er musste sozusagen mit gewissen Unsicherheiten leben. Er war abhängig von dem, was andere ihm erzählten. Sein Urteil war begrenzt. Und er bringt es zum Ausdruck, dass er wusste, dass sein Urteil begrenzt ist aufgrund der Distanz. Obwohl er Apostel war, obwohl der Herr ihm half. Hier empfangen wir den Brief nicht eines Apostels, sondern hier empfangen wir den Brief und er stellt es in besonderer Weise dar, den Brief von dem, der das alles kennt. Er ist nicht abhängig von einer zweiten Quelle. Er sieht alles, er weiß alles. Und schaut, ich kenne deine Werke. Und dann fängt er mit guten Dingen an in der Gemeinde. Zeigt uns auch, wie willig er ist, Frucht zu suchen und sie zu finden. Mit welch einer Liebe und mit welchem Wohlwollen er, der Herr, der vollkommenen Heiligkeit ist, auf seine Gemeinde schaut und bereit ist, alles anzuerkennen, was anerkennungswürdig ist in der Gemeinde. Und er bringt da ein paar gute Sachen und sagt, ich kenne deine Werke. Und Werke sind wirklich Taten, die sie getan haben, Bemühungen. Er will sagen, alles, was du tust, kenne ich. Hier ist es vielleicht ganz wichtig, mal so ganz kurz uns an das zu erinnern, was wir über Ephesus wissen. Paulus hat die Gemeinde gegründet. Er selbst war 3 Jahre dort und hat dort gearbeitet. Diese Gemeinde war eine Gemeinde der ersten Apostel. Ananias und Sapphira, die so bewandert waren in den Schriften, die mit Paulus zusammengearbeitet haben, lebten in dieser Gemeinde. Sie gründeten, sie arbeiteten in der Gemeinde. Als Apollos dorthin kam, belehrten sie den Apollos. Paulus schickte später Apollos in diese Gemeinde. Timotheus diente in dieser Gemeinde und dies war sogar die Gemeinde, in der man sagt, dass Johannes hier war, eine Weile gedient hat. Also Johannes, der Apostel, der diesen Brief schreibt, hat hier in dieser Gemeinde für lange Zeit gearbeitet, wurde von hier aus wahrscheinlich nach Patmos geschickt in die Verbannung. Ich habe letztes Mal versehentlich gesagt, dass er als Märtyrer gestorben ist. Wir wissen nichts davon, im Gegenteil, es scheint so, dass er der Einzige ist, der nicht als Märtyrer gestorben ist. Aber er war auf der Insel, auf der Verbannung. Johannes selbst kannte diese Gemeinde sehr gut. Aber diese Gemeinde hatte sozusagen die ersten Vorzüge, die Vorzüge der ersten Generation. Das Besondere, dass die Apostel selbst, die Apostel des Herrn, in ihrer Mitte gearbeitet hatten. Sie hatten also Segnungen im Überfluss. Das war sozusagen diese Gemeinde, wenn wir so eine Gemeinde kennen würden, wir würden sagen, das ist original, da müssen wir hin. Und Jesus bezeichnet diese Gemeinde als eine Gemeinde, die wirklich Werke hat, Bemühungen hat. Sie sind bereit, für den Herrn Mühe und Arbeit auf sich zu nehmen. Er findet das in dieser Gemeinde. Dein standhaftes Ausharren. Diese Gemeinde ertrug Schwierigkeiten, Leid. Schon als Paulus die Gemeinde gegründet hat, gab es den Aufstand wegen dem Tempel der Artemis. Es war eine große Stadt. Ephesus war eine sehr große Stadt, aber auch eine sehr weltliche Stadt. Handelsstraßen kreuzten dort. Sie genoss die Freiheitsrechte einer freien Stadt. Das bedeutete aber, dass viele auch Verbrecher, korruptes Volk dort in der Stadt lebte. Sie hatten manche Herausforderungen. Die Gemeinde kannte Verfolgungen. Das Wort Hypomone ist etwas, was so wichtig ist, was wir oft gar nicht sehen, wie wichtig das ist. Nämlich darunter bleiben. Darunter bleiben. Wir wollen gerne Nöte schnell beenden. Wir wollen gerne den Schwierigkeiten entfliehen. Die Bibel aber zeigt uns, dass Gott Schwierigkeiten in unser Leben bringt und dass diese Schwierigkeiten Gottes Mittel sind, unseren Charakter zu formen. Und drunter bleiben ist eine Ermahnung, die er uns immer wieder gibt und uns sagt, schau, Gott bringt dich in Schwierigkeiten, bleibe drunter. Und drunter bleiben heißt nicht, wenn Gott die Türen öffnet, rauszugehen, sondern drunter bleiben heißt, eine Haltung zu haben, wo ich die Schwierigkeiten aus Gottes Hand nehme und eine Absicht habe, ein Ziel habe, nämlich zu lernen, was Gott mich lehren möchte. Das hatte die Gemeinde. Jakobus sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Er sagt, Glaube hält euch darunter. Glaube lässt euch drunter bleiben. Und er sagt, warum lässt Glaube euch drunter bleiben? Weil ihr wisst, dass es ein vollkommenes Werk haben soll. Gott hat eine Absicht mit euch. Gott will in eurem Leben handeln und diese Schwierigkeiten, diese Nöte sind Gottes Handeln in eurem Leben. Ihr nehmt es von Gott an, ihr kennt Gottes Handeln an und darum wollt ihr nicht aus der Schule fliehen. Ihr sitzt nicht im Unterricht und sagt, ach, das ist mir zu schwer und dann geht ihr einfach raus. Nein, ihr sitzt im Unterricht und sagt, Herr, diese Lektion hast du für mich ausgesucht, darum will ich drunter bleiben. Wir haben es bei Josef so schon gesehen. Josef, ein Vorbild fürs Drunterbleiben. Das wird zweimal wiederholt, nämlich dieses Drunterbleiben, im Griechischen das Wort Hypomone. Dass du Böses nicht ertragen kannst. Es ist sehr schön zu sehen, wie der Jesus bewertet. Die Korinther konnten Böses ertragen und Paulus tadelt sie davor. Wir haben auch so ein Wort, das nennen wir Toleranz. Und wir haben Toleranz gleich Liebe gesetzt und denken, das wäre eine Tugend. Nicht bei Gott, nicht bei Gott. Gott lobt diese Gemeinde, dass sie Böses nicht ertragen kann. Schaut, reich zu sein an Vergebung heißt nicht, Freundschaft zu schließen mit der Sünde. Diese Gemeinde hatte das. Sie konnte Böses nicht ertragen. Wir werden nachher sogar sehen, oder ich will es vielleicht hier reinnehmen, Vers 6 sagt uns, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Es ist nicht so genau sicher, was die Nikolaiten lehrten. Aber wir werden dann bei Pergamus noch darauf kommen. Aber eins war deutlich, sie hassten das, was Gott hasste. Sie hassten das Böse. Und das zeigt sich dann auch im nächsten Punkt. Und hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. Wir denken manchmal, wir sind da sicher. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, dass sie falsche Lehrer ganz gut akzeptiert haben. Sie haben sogar ein falsches Evangelium akzeptiert, einen falschen Christus, einen falschen Geist. Und dann sagt er etwas sehr Entscheidendes. Er sagt, der Satan kommt immer als Engel des Lichts. Und der Satan schickt immer seine Apostel in die Gemeinde. Und diese Apostel kommen wie die echten Apostel. Die Bibel zeigt uns, und gerade Ephesus bekam ja von Paulus die Ermahnung, er sagt aus eurer eigenen Mitte, er sagt also, von euch, die ihr Älteste seid, werden Männer auftreten und sie werden sich offenbaren als falsche Apostel. Seid wachsam. Wenn wir uns nur vorstellen, da sind Menschen in der Gemeinde, ich sitze unter ihrer Predigt, ich genieße ihre Predigt, ich empfange Segnungen von ihrer Predigt. Und auf einmal soll ich sagen, das sind falsche Apostel? Das ist gar nicht so einfach. Aber das ist die Herausforderung, die Gott der Gemeinde gibt. Er sagt, das wird in der Gemeinde kommen. Gemeinde, das ist eine Aufgabe. Versteht das. Gott hat es so bestimmt, um euch zu prüfen, herauszufordern. Und schaut, diese Gemeinde, der kann Jesus sagen, ihr habt es geprüft. Ihr habt sie entlarvt. Und dieses Entlarven ist nicht unbedingt einfach. Aber sie hatten das rechte Unterscheidungsvermögen und haben sie entlarvt. Sie haben sie nicht ertragen. Ja, sie haben die ganz klar als Lügner erkannt. Man stolpert drüber. Aber selbstverständlich ist nicht. Ich war mal mit Ältesten zusammen und da ging es um einen Prediger, der sehr verbreitet ist. Und ich sagte dann, weil ich hatte mehr, ich hatte sozusagen vorher schon einige Kontakte mit der Person gehabt und dann sagte ich, das ist ein Heuchler. Und ich merkte, das war so ein Schock für die Leute. Es waren alles Älteste da, mit denen wir zusammensaßen, aber es war so ein Schock für sie. Und habe aber nichts gesagt. Und später kam einer der Ältesten auf mich zu und sagte dann, danke, dass du das gesagt hast. Wir tun uns manchmal schwer damit, Dinge direkt zu sagen. Wir wollen zwar sagen, naja, ganz so stimmen wir dem nicht überein. Ich sage, ich habe das nur gesagt, weil ich genau weiß, wovon ich rede, weil ich vorher engeren Kontakt mit der Person hatte. Aber seht, die Bereitschaft, dass diese Gemeinde zu Menschen, die eine große Übereinstimmung hatte mit der Gemeinde, sagen kann, das sind Lügner. Das war in der Gemeinde. Und der Herr lobt sie dafür. Wir wollen uns also auch immer wieder sehen, wir wollen auch immer wieder sehen, das war nicht richten, das war nicht ein falsches Urteil, das war kein falsches Verurteilen, sondern im Gegenteil, der Herr sagt, das ist gut, was ihr da getan habt. Diese Gemeinde hatte also sehr viele gute Eigenschaften. Dann ist das Ausharren, wird nochmal hervorgehoben und du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren um meines Namens willen und hinzugefügt wird nicht nur hinzugefügt, dass das Ausharren, dass der Jesus in der Gemeinde findet, da war, sondern dass dieses Ausharren standhaft war, sich bewährt hat. Wir können ja mal testen, ne? Wenn jemand dir Unrecht tut, wie viel Mal darf er dir Unrecht tun, bis du ausflippst? Und dann zu gucken, wie viel ertrage ich? Erträgst du dreimal und sagst, jetzt ist genug? Erträgst du fünfmal und sagst, jetzt ist genug? Erträgst du zehnmal und sagst, jetzt ist genug? Nun, du sagst nicht, jetzt ist genug. Vielleicht sagst du, jetzt reicht's. Aber du greifst zur Sünde, um dir zu helfen. Das ist das, wo du sagst, jetzt ist genug. Standhaftes Ausharren. Die Gemeinde blieb darunter. Das standhafte Ausharren bedeutet, ich bleibe darunter, bis Gott handelt. Bis Gott sagt, jetzt ist genug. Und das ist hier das standhafte Ausharren in Ephesus. Und der Jesus fügt noch hinzu, um meines Namens willen. Schaut, das ist wirklich ein besonderes Merkmal. Ich kann ausharren um der Tugend willen. Ich kann ausharren um der Charakterstärke willen. Ich kann ausharren aus vielen anderen Motiven. Die Gemeinde hier sagte, um Jesu willen wollen wir ausharren. Um Jesu willen wollen wir ausharren. Und du hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Liebes Gotteskind, auch das ist eine Herausforderung. Würde der Herr Jesus uns als Gemeinde das Merkmal geben, dass wir arbeiten, dass wir eine arbeitende Gemeinde sind, die unermüdlich für seine Sache arbeitet? Ist deine Haltung, dass du ein Gotteskind bist, um zu arbeiten? Manchmal denken wir, es ist gut, fleißig zu sein in unserem Beruf. Ja, das stimmt, es ist gut, fleißig zu sein in unserem Beruf. Wir sind auch bereit, hart zu arbeiten. Aber bist du bereit, hart zu arbeiten für das Reich Gottes und für die Ausbreitung des Evangeliums? Das war hier ein Merkmal dieser Gemeinde. Nun kommen wir zum Tadel. Jesus kennt also die Gemeinde. Wir sehen, dass er auch das Gute alles sieht in der Gemeinde. Er hat keine negative Haltung, wie wir oft haben, wenn wir jemanden tadeln. Nicht immer haben wir die negative Grundhaltung, aber oft übersehen wir all das Gute, wenn wir über etwas stolpern, was uns Mühe bereitet. Der Jesus übersieht es nicht. Und so kommt er zu diesem Tadel, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Dass es gewichtig ist in den Augen des Herrn, also dieser Tadel sehr gewichtig ist, zeigt uns der Vers 5. Er sagt uns, bedenke, von welcher Höhe du gefallen bist. Er sagt, das ist wie ein Riesenfall. Wie ein sehr tiefer Fall. Das ist gemeint. Er sagt, kehre um. Und er sagt, wenn sie nicht umkehren, was dann passieren wird. Das ist also etwas, was wir ernst nehmen müssen, wo wir sehen müssen, dass dies bei Gott sehr entscheidend ist. Und die Ephesus musste sehen, dass das, was Jesus hier ihnen zu sagen hat, etwas sehr Entscheidendes ist, auch wenn all das Gute da war, auch wenn all das Gute in ihrem Leben zu sehen war, in der Gemeinde, auch wenn er so vieles Positives in der Gemeinde gefunden hat. Nun, die Gemeinde, wir haben gesehen, war eine Gemeinde der ersten Generation, der ersten Apostel. Einer der Apostel, der den Herrn liebte und an seiner Brust war, lebte immer noch. Er schrieb ja den Brief, durch sie schrieb der Jesus den Brief an die Gemeinde. Aber die meisten in der Gemeinde waren nicht mehr aus der ersten Generation. Es waren schon Leute. Die meisten aus der ersten Generation waren wahrscheinlich heimgegangen. Es war hier die nächste Generation. Vielleicht schon solche, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Die zweite Generation hat oft das Problem. Es ist nicht unbedingt allein das Problem der zweiten Generation, sondern es ist oft das Problem der ersten Generation, dass sie es der zweiten so weitergegeben hat. Aber es ist auch das Problem der zweiten Generation. Man nimmt Dinge für selbstverständlich. Man gewöhnt sich an Dinge, man sieht, dass sie da sind. Sie sind selbstverständlich geworden. Ich lerne nicht mehr, ihren Wert zu schätzen. Wenn ich für etwas gekämpft habe, ja, der Firmenchef, der sozusagen hart gearbeitet hat, um die Firma aufzubauen und Erfolg hatte und sie seinen Söhnen weitergibt, der hat oft genau das Problem, dass er sieht, dass für seine Söhne das selbstverständlich ist, im Reichtum, den sie schon haben, zu leben. Sie wissen nicht, wie hart er gearbeitet hat und sie schätzen es auch nicht. Und oft gehen sie leichtfertig dann mit dem um, was der Vater hart erarbeitet hat. Genau das ist etwas, was in der Gemeinde gerne passiert. Hier sind wir ganz am Ende vom ersten Jahrhundert, wahrscheinlich irgendwo am Ende des ersten Jahrhunderts. Und Johannes sagt, du hast etwas Wichtiges. Johannes schreibt der Gemeinde, oder Jesus schreibt durch Johannes der Gemeinde, liebe Gemeinde, ihr habt etwas Wichtiges verloren. Aber das, was oft ein Problem ist von der einen Generation zur anderen, dass Kinder sich nicht mehr die Mühe machen, den Wert einer Sache zu verstehen, für etwas zu kämpfen, weil sie es für selbstverständlich annehmen, dass das auch im Leben eines einzelnen Christen passiert, in deinem und in meinem Leben. Dass du die Segnungen, die du von Gott empfangen hast, dankbar annimmst, du freust dich darüber, aber mit der Zeit bekommen diese Segnungen den Status der Gewohnheit. Du nimmst die für selbstverständlich, du erwartest die sogar von Gott, aber in deinem Herzen ist nicht mehr der Dank, die Freude. Die Antwort der Freude auf diese Segnungen. Nun lass uns lass uns noch einmal zwei Stellen aufschlagen, die uns zeigen, warum diese Liebe so wichtig ist, und dann ein paar Stellen anschauen, die uns nur sozusagen ein paar Auszüge dafür geben, woran man merkt, ob die erste Liebe da ist oder ob wir sie verlassen haben. Nun, die Wichtigkeit der Liebe finden wir zum Beispiel in Philipper Kapitel 1. In der Gebetsstunde geht es ja in den Andachten um den Willen Gottes. Und hier in Philipper 1 geht es auch um den Willen Gottes. Hier steht, um das bete ich, dass eure Liebe, Vers 9, also Philipper 1, Vers 9, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag des Christus. Versucht mal ein bisschen die Logik von Paulus hier mit, in dieser Logik mal mitzudenken, also mal zu verstehen. Paulus betet also, dass Liebe überströmend wird. Er spricht also von einer Liebe, die den Becher so überfließt, dass diese Liebe in gewisse Kanäle fließt. Und er sagt, die Liebe fließt hier in den Kanal der Erkenntnis und dem Urteilsvermögen. Die Gemeinde braucht also Liebe, um das Recht, um die rechte Erkenntnis und das richtige Urteilsvermögen zu haben. Dann erklärt er das und sagt, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Die Liebe ist also, sagt er, die Voraussetzung zu prüfen. Also wenn ich Strom prüfen will, muss ich ein Gerät haben, das in der Lage ist, Strom zu prüfen. Es muss es können, das Gerät muss es prüfen können. Wenn ich den Säuregehalt haben will von einer Flüssigkeit, dann muss ich das richtige Papier dafür haben, um es prüfen zu können. Ich brauche gewisse Voraussetzungen. Und Paulus sagt hier, Liebe ist die Voraussetzung, um zu prüfen, was der Wille Gottes ist, worauf es ankommt. Aber es hat ein Ziel. Er sagt nicht, es geht nicht darum, dass ich ein tadelloser Prüfer bin, also dass ich ein gutes Ergebnis habe, sondern er sagt, das Ziel ist, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag des Christus. Er sagt, diese Liebe führt zu dieser Fähigkeit zu überprüfen und führt zu dem richtigen Ergebnis, sodass ich am Ende vor Gott stehe, lauter, also rein und ohne Anstoß. Es ist also eine Voraussetzung, damit ich das Ziel erreiche, das Gott für mich hat. Und was sucht der Herr an seinen Kindern? Frucht. Deswegen Vers 11, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das füllt mein Leben mit Frucht von Gott. Und das bringt das ist die Grundlage, dass mein Leben zur Ehre und zum Lob Gottes Früchte bringt. Schlagt mit mir auf Epheser 3. Epheser 3. Hier betet Paulus wieder für die Epheser. Und wir merken, wie zentral für Paulus das Gebet war. Hier ist die Gemeinde. Hier ist die Gemeinde, die genau diesen Brief von Paulus bekommen hatte, mit dem Gebet von Paulus. Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Ich kürze mal den Satz ab, erstmal in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Was sagt er, muss passieren, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind? Wir müssen mit dem Geist Gottes gestärkt werden an dem inneren Menschen. Was macht der Heilige Geist? Er verherrlicht Jesus. Die Folge dieser Verherrlichung Jesu ist ein Herz, das in Liebe gewurzelt und gegründet ist. Siehst du Jesus, wird dein Herz weit, wird dein Herz voll von Jesu Liebe. Das ist, was er sagt. Deswegen betet er dafür. Er sagt, der Heilige Geist muss genau das tun. Wir überspringen hier etwas. Aber dieses gewurzelt und gegründet Sein in der Liebe führt zur Gemeinschaft der Heiligen, ganz kurz. Also wir erkennen gemeinsam noch mehr die Liebe des Herrn, die Liebe des Christus. Aber er sagt, was passiert damit? Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Mittel, sagt er, dass ihr erfüllt werdet mit dem ganzen Reichtum, den Gott für euch bereitet hat in Christus. Das ist die Grundlage für all die herrlichen Segnungen, die der Herr für euch gespeichert hat. Die Christus durch seinen Tod, durch sein Leben und seinen Tod für euch erworben hat, wo er wartet, wo er nur darauf wartet, sie euch mitzuteilen, sie euch zu geben, euer Leben damit zu füllen, sodass das Leben reich ist in dieser Liebe. Mit allem, was Christus für euch erworben hat, aber natürlich auch in dieser Liebe. Wir merken also, diese erste Liebe ist etwas sehr, sehr Entscheidendes. Diese erste Liebe ist also Voraussetzung, damit ist die Voraussetzung, dass mein Leben erfüllt ist mit den Segnungen, die Gott für mich erworben hat. Diese erste Liebe brauche ich. Ich darf nicht ohne sie leben. Diese erste Liebe bestimmt das Leben der Gemeinde. Diese erste Liebe bestimmt mein Leben. Es bestimmt meine Entscheidungen. Es zeigt, es ist die Grundlage dafür, ob ich sage, wichtig oder noch wichtiger. Und wie ich das sage. Diese erste Liebe macht mich fest, lässt mich gegründet, gewurzelt sein. Diese erste Liebe ist etwas, was mein ganzes Leben bestimmt und das Ende meines Lebens festlegt. Diese erste Liebe ist also die Voraussetzung dafür, dass mein Leben reich Frucht bringt und ich in Gottes Herrlichkeit eingehe, mit Freuden eingehe. Merken wir, darum sagt der Herr Jesus, ich habe gegen dich, dass du diese erste Liebe verlassen hast. Darum ist sie so entscheidend für uns alle. Wir haben ja auch schon ein paar Hinweise dafür, darauf, wo ich erkennen kann, ob ich diese erste Liebe verlassen habe. Aber wir schlagen einfach mal Psalm 17 auf. Psalm 17. David betet hier. Er ist in Not. Aber während er in Not ist, steht er vor Gott. Er sagt, er bringt Gott also ein aufrichtiges Gebet, Vers 1, eine gerechte Sache, aber er bringt Gott auch seine Klage. Und jetzt kommt, schaut er Vers 2, von dir gehe das Urteil über mich aus. Das ist, was wir bei Ephesus haben. Der Herr Jesus gibt das Urteil. David möchte Jesu Urteil. David verlangt nach Jesu Urteil. Wie ist es bei dir? Möchtest du nur, dass du mit deinem Urteil über dich zufrieden bist? Oder kommst du zum Herrn Jesus und sagst, o Herr, komm doch und beurteile mich. Mein Urteil ist so trügerisch. Ich brauche dein Urteil. Betest du dafür? David betet dafür. Ein Merkmal dieser ersten Liebe ist, dass das Gotteskind immer wieder zum Thron Gottes kommt, zu dem Herrn Jesus, der sein Leben gegeben hat, und sagt, Herr Jesus, wo sind in meinem Leben Dinge, die dir nicht gefallen? wie beurteilst du mich? Schaut, wie es weitergeht. Er sagt, du hast mein Herz geprüft, mich in der Nacht durchforscht. Er stellt sich also diesem Prüfen Gottes aus. Jetzt machen uns die Übersetzungen das ein bisschen schwierig. Das würde sehr überheblich sein von David, so wie jetzt hier zumindest mal die Schlachter das übersetzt. Du hast mich geläutert, du hast nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. Das Hebräische lässt es ohne weiteres zu, das so zu übersetzen. Der Herr durchforscht ihn, der Herr läutert ihn. Und das Läutern des Herrn geht oft durch Leid, das, was wir hatten, dass Gott Schwierigkeiten in unser Leben bringt. Schwierigkeiten decken die Stabilität unserer Haltung auf, unserer Christusperspektive, können wir sagen. Schwierigkeiten zeigen, wie sehr wir Jesus sehen. Und jetzt versuche ich das mal so zu übergeben, wie ich denke, es richtig ist. Du hast mich geläutert. Du sollst nichts finden. Du sollst nichts finden, worin ich mich vergangen hätte mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. Oder mit anderen Worten, ich bin fest entschlossen, mein Leben auszurichten, dass du nichts findest in meinem Leben, wo ich mich vergehe mit meinen Gedanken. Merkt ihr, das ist Liebe. Er möchte vor dem Herrn stehen und er möchte, dass kein Gedanke den verunehrt, den er lieb hat. Also nicht, ich bin tadellos, du findest nichts, aber du siehst ja auch nur das Äußere. Nein, er sagt, Herr, meine Gedanken, sie sollen dir wohlgefallen. Alles in meinem Inneren soll dir wohlgefallen. Du sollst nichts finden, worin ich mich vergangen hätte mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. Wie schnell können wir uns mit unserem Mund rechtfertigen für Dinge, die wir sagen, und wir geben uns selbst die Argumente, dass wir gute Motive haben. Zumindest mal können wir es als gutes Motiv verkaufen. Und wir machen uns keine Gedanken darüber, dass der Herr unsere Motive kennt und weiß, warum wir das tun. Seht, die erste Liebe fragt aber nach dem Urteil dieses Geliebten. Und will, dass der, der Herzen und Gedanken kennt, nichts findet. Warum macht die erste Liebe das? Wir gehen zu Lukas 7. Wir haben heute schon den, Philipp hat das schon zitiert. Lukas 7. Da geht es um den, ab Vers 36, um Jesus im Haus eines Pharisäers. Und während er in diesem Haus ist, kommt eine Sünderin. Und eine Sünderin heißt wirklich jemanden, der ein Leben geführt hat mit Bekannten in öffentlichen Sünden, meistens in der Prostitution. Und diese Sünderin kommt zu Jesus und zerbricht ein Alabasterfläschchen und salbt Jesu Füße, trocknet sie mit ihren Haaren, weint, sie weint zu seinen Füßen, sie küsst seine Füße, sie salbt sie mit Salbe. Wir als aus unserer Zeit lesen gerne was hinein, also wird sehr schnell ja auch von unserer Zeit her als mit falschen Motiven bestückt, muss das nicht ausführen. Aber da konnte der Pharisäer in der damaligen Zeit nichts finden. Das war nicht das Problem. Das Problem des Pharisäers war, dass Jesus das duldet, obwohl diese Frau so verrufen war in der Stadt. Obwohl sie bekannt war als eine Übertreterin der Gebote Gottes, als eine Frau mit niederem Charakter. Und Jesus nimmt das Beispiel. Erzählt dem Simon dann ein Beispiel. Ein Gläubiger hatte, Vers 41, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geantwortet. Und dann vergleicht er das Leben dieser Frau mit dem Leben, mit der Begrüßung von Simon. Und dann sagt er Vers 27, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben, zu der Frau. Jesus zeigt, dass die erste Liebe eine Antwort der Liebe, seiner Liebe zu uns ist. Johannes fasst es auch einfach so zusammen. Er sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. In der Schlussfolgerung, und das sehen wir auch bei Petrus, bedeutet es, ein Herz, das kalt wird in der Liebe, ein Herz, das die erste Liebe verlassen hat, hat begonnen, Vergebung für selbstverständlich zu nehmen. Und die Folge davon ist, dass es nicht mehr danach verlangt, dem zu gefallen, der sein Leben so hingegeben hat, damit meine Schuld vergeben wird. Man sieht nicht mehr den Preis, man sieht nicht mehr die Größe der Sünde. Und das bringt viele, viele Folgen mit sich. Diese Folgen sind, dass wir nicht mehr danach fragen, ihm zu gefallen, sondern dass wir anfangen, in einer Weise zu denken, dass wir gerecht sind in unseren eigenen Augen. Und wir sehen, schau, diese Gemeinde, sie hat wirklich gute Dinge bewahrt und ich kann gute Dinge bewahren und ich kann gute Dinge tun. Aber der Jesus sieht, wohin es führt, wenn der Mensch vergisst, was Gott an ihm Großes getan hat. Er sieht, wohin es führt. Es führt nämlich dahin, dass ich recht handle und ich handle recht, weil es recht ist. Und ich erwische mich selbst dabei, dass ich sage, das macht man nicht. Und der Standard ist einfach der Anstand, das macht man nicht. Und ich kann ein hohes Niveau haben an Erwartungen. Ich kann 2 Stunden am Tag beten, weil ein guter Christ 2 Stunden betet. Aber nicht Jesus suchen und nicht voll Dankbarkeit vor ihm stehen, um ihn zu suchen und an ihm meine Freude zu haben. Und merkte dir, es hat so viele Folgen, es durchzieht das ganze Leben. Auf einmal fange ich an zu überlegen, was ist meine christliche Freiheit? Und mein Leben bekommt eine Betonung der christlichen Freiheit und nicht die Betonung, Herr, wie kann ich dir mehr gefallen? Wie kann ich für dich leben? Wie kann ich besser für dich leben? Wie kann mein Leben ein besserer Dank sein? Ich beginne sozusagen in meinem Herzen selbst das Urteil aufzurichten, wie gut mein Christsein ist, und gehe nicht mehr zu dem Herrn in einer beständigen Abhängigkeit und lebe nicht mehr vor dem Herrn mit diesem tiefen Verlangen. Herr, komm du zu mir. Hilf mir, beseitige bei mir alles, was dir nicht gefällt. Reinige mich von meinen Motiven, von den Reaktionen, von Unglauben, von der Kälte. Seht ihr, und darum muss der Herr Jesus das ansprechen. Es hat so fatale Konsequenzen in meinem ganzen Denken. Martha, sie hat Schwierigkeiten mit Maria. Warum? Genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund. Wir müssen aber weitergehen. Wir merken, ich kann es nur anreißen von seiner Bedeutung. Jesus sagt, tu Buße. Er sagt, bedenke. Erstmal sagt er, bedenke, wovon du gefallen bist. Das waren so ein bisschen die Argumente, die ich gebracht habe, warum das so schlimm ist, warum wir darüber nicht leichtfertig hinweggehen sollen, warum wir das ernst nehmen sollen und vor allem, warum wir in diesem einen Punkt sagen sollten, Herr, und wie steht es mit meiner Liebe zu dir? Ich will mich nicht dich schnell beruhigen. Ich will dein Urteil. hilf du mir. Der Jesus sagt, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Wir können sagen, von welcher Höhe du so tief herabgefallen bist. Er sagt, das ist ein Unterschied, der so groß ist, dass es einem tiefen, tiefen Fall gleicht. Bedenke, fäll ein Urteil, sagt er, und tue Buße. Was heißt Buße tun? Eine vergessene Tugend. Buße bedeutet nicht einfach, neue Vorsätze, neue gute Vorsätze zu schaffen. Das Wort ist Metanoia, es bedeutet Umdenken. Aber dieses Metanoia, dieses Umdenken bedeutet eigentlich noch viel mehr, Gottes Urteil über meinem Verhalten aufzurichten. Ich verurteile, was der Herr verurteilt, und lasse meinen Kopf korrigieren. Also meinen Kopf wieder zurechtdrehen, dass ich wieder begehre, was er begehrt, und verwerfe, was er verwirft. Und in diesem Fall ganz konkret, die Buße über die erste Liebe ist ein Urteil über meine Abtrünnigkeit zu fällen und gleichzeitig ihn wieder als höchstes Gut, als kostbares Gut, als begehrenswertesten zu erwählen. Aber diese Buße kommt immer zuallererst mit einem Schuldbekenntnis. Es richtet Gottes Urteil über mein eigenes Leben auf und kommt mit diesem Urteil zu Gott. Nicht es flieht von Gott, nicht es kapituliert, sondern es kommt damit zu Gott, um wieder Vergebung zu empfangen, um wieder die Herrlichkeit seiner Gnade zu empfangen, um wieder auf den zu schauen, der sein Leben gegeben hat, sodass ich wiederhergestellt werden kann und gereinigt werden kann und dass die Gemeinschaft mit ihm wieder die erste Gemeinschaft ist, eine Gemeinschaft der Liebe, der Sehnsucht, der Freude. Dass wieder eine Gemeinschaft ist, wo er und ich, wo wir beide über das Herz, über mein Herz eifern, sodass mein Herz ihm alleine gehört, ganz gehört. Nie kannst du Dinge wirklich ändern. Geistliche Dinge kannst du nicht ändern, ohne den Beistand und die Hilfe des Heiligen Geistes. Buße ist der erste Schritt. Gott wird dir nicht helfen vor der Vergebung. Suche erst die Vergebung, dann such seine Hilfe. Vergib uns unsere Schuld und dann erlöse uns von dem Bösen. Das ist die Reihenfolge, die müssen wir lernen. Wie schnell bleiben wir bei guten Vorsätzen? Wir sagen, das will ich anders machen. Wir als Gotteskinder müssen lernen. Der Herr fordert zuallererst Buße. Nun, dann sagt er, Vers 6 haben wir schon vorher kurz vorgezogen. Vers 5 noch. Er sagt, wenn nicht, so komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Den Leuchter wegstoßen. Ist ein hartes Urteil, nämlich dass Gott unser Zeugnis wegnimmt, das Zeugnis der Gemeinde wegnimmt. Die Gemeinde sollte das fürchten. Aber wir wollen auch daraus lernen, dass das beste Zeugnis für den Herrn, das beste Zeugnis einer Gemeinde, das Zeugnis ist, dass es den Herrn Jesus lieb hat. Nicht wie wir das machen, nicht wie wir den Gottesdienst feiern, nicht welches Bekenntnis wir haben. Ja, wir könnten so schnell so viele Dinge aufrichten, die der Herr alle aufzählen würde und sagen, ja, du hast das richtige Bekenntnis, du hast die falschen Lehren entdeckt, du hast das Evangelium entdeckt und. Du bist so rechtgläubig orthodox. Nein, er sagt, das erste Bekenntnis, das beste Bekenntnis, was wir brauchen, ist ein Bekenntnis der Liebe zu unserem Erlöser. Eine ungeteilte Liebe zu dem Erlöser. Und das ist das, was das Zeugnis aufrichtet, sagt, wenn das nicht sich ändert, wird Gott den Leuchter wegstoßen. Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, diese Aussage gebraucht der Herr Jesus wieder und wieder in seiner Zeit auf der Erde. Immer wieder ermahnt er die Gläubigen und sagt, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und es ist uns sehr deutlich erklärt, was es bedeutet zu hören. Es bedeutet, Sorge dafür zu tragen, dass das, was ich gehört habe, sich in meinen Taten zeigt. Höre, sagt er. Woran zeigt sich, wer meine Rede hört und sie tut? Den will ich einem Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Er sagt, wer meine Rede hört und nicht tut, das wäre ein Mann, der sein Haus auf den Sand baute. Deswegen, wenn er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, dann ermahnt er sie, das Urteil Jesu nicht leichtfertig zu vergessen, nicht der Vergesslichkeit zu übergeben, nicht zuzulassen, dass der Alltag wieder Sand draufsetzt, sodass ich wieder weiter so lebe, wie ich bis jetzt gelebt habe. Liebes Kind Gottes, geh nach Hause und nimm Gottes Urteil und sei fest entschlossen, es darf nicht so weitergehen. Es darf nicht. Du hast die Verantwortung. Buße ist genau das. Buße sagt, ich übernehme die Verantwortung. Buße sagt nicht, na okay, Herr, dann musst du mir ein neues Herz geben. Du musst das und du musst das und du musst das. Das ist ein hartes Herz. Der Herr sagt, übernimm die Verantwortung. Nein, du kannst es nicht, das stimmt. Aber Buße übernimmt die volle Verantwortung und kommt damit zu dem, der alleine helfen kann. Und genau das ist, was der Herr hier von der Gemeinde fordert. Er sagt deswegen, wer ein Ohr hat, der höre, übernimm die Verantwortung, schreie zu Gott, flehe zu ihm, bis er dich belebt und erneuert. Herr, willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich an dir freuen kann? So beten die Psalmisten. Herr, sei uns gnädig, wir hoffen auf dich, betet Jesaja. Gib, dass dein Volk wieder über dich jauchzt. Und schaut, welche Verheißung dem gegeben wird, der überwindet. Oh, ich merke gerade, ich habe die Zeit schon überschritten. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses ist. Das ist eine besondere Verheißung. Als Adam und Eva gesündigt hatten, dann sagt Gott, sie müssen aus dem Garten als Folge der Sünde, damit sie nicht vom Baum des Lebens essen. Das heißt, der Baum des Lebens, der hatte Segnungen für sie bereit, noch im Paradies, die über das Paradies hinausgingen. Sie durften nicht davon essen. Sie wurden rausgetrieben, damit sie diese Segnung nicht empfangen. Hier wird nicht gesagt, der Tadellose wird von dem Baum des Lebens essen. Hier wird nicht gesagt, der Sündlose wird vom Baum des Lebens essen, sondern der zurückkehrt. Das ist der Überwinder. Der Überwinder ist hier nicht der Sündlose. Der Überwinder ist nicht der, der zurückblicken kann und sagen, ich habe die Erstliebe nicht verlassen, sondern der Überwinder ist der, der hört, was Gott zu sagen ist, sich korrigieren lässt und zurückkommt zum Herrn und zu seinen Verheißungen. Und der Herr sagt ihm, die Segnungen dieses Menschen werden weit größer sein als die, die Adam und Eva im Paradiese Gottes hatten. Ist das nicht Ansporn? Ist das nicht Ermutigung? Die Segnungen des Lebens mit dem Herrn übertreffen alle Segnungen dieser Welt bei weitem. Das, was der Herr dir zu geben hat, ist weit mehr als alles, was diese Welt, was Geld, was Menschen, was alles, was als Ersatz in unser Leben hineintreten will, dir geben kann. Die Fülle, die aus der Beziehung der Liebe zu Jesus kommt, die Freude übertrifft alles, was der Satan uns vorgaukelt, bei weitem. Was unser Herz uns vorgaukelt, bei weitem. Es lohnt sich, dein Herz zu bewahren. Es lohnt sich, wieder neu zurückzukehren zur ersten Liebe. Der Herr ruft uns dazu auf. Er sagt, kehre zurück zur ersten Liebe. Wenn du den Herrn Jesus noch nicht kennst, wenn du ihn noch nicht liebst, wenn du noch nicht erneuert wurdest, dann sieh, wie viel schlimmer es um dich steht, dass du sogar den verachtest, der sein Leben gegeben hat als Schuldopfer. Auch für dich gilt die gleiche Botschaft, der gleiche Ruf. Komm, komm zu dem, der bereit ist, alle Schuld zu tilgen, viel zu vergeben und dich anzunehmen und dein Herz zu füllen mit seiner Liebe. Amen. Lass uns stille werden und ich schließe dann im Gebet ab. Nun, Herr, unser Gott, brauchen wir das Urteil deines Heiligen Geistes. Du selbst musst uns Licht geben. Du selbst uns bei der Hand nehmen. Du selbst uns auch die Buße schenken und den neuen Blick auf Christus und seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit seines Opfers und seines Leidens. Herr, du kannst uns die Sünde überaus sündig machen, sodass wir Abscheu und Ekel davor haben. O, wir bitten dich, heile uns von aller Abtrünnigkeit. Bring uns zurück, dich vor allen Dingen zu erwählen, dich zu lieben. Wir danken dir für das Eifern deines Heiligen Geistes. Darum gib uns, dass wir deinem Geist nicht widerstehen. Wir bitten dich für die, die noch verloren sind. O Gott, komm du und wirke. Überführe von Sünde, überführe von Gerechtigkeit. Zeige die Herrlichkeit deines Sohnes und gib rettenden Glauben. Amen.